schönen guten Morgen von meiner Seite. Mein Name ist Lukas Schirmer. Ich bin seit ungefähr 4 Jahren hier in der Gemeinde und freue mich, euch heute das Wort mitgeben zu dürfen. Ja, vielleicht habt ihr euch gefragt, warum denn hier so Sachen hier vorne liegen. Wir sehen ein paar Kürbisse, wir sehen ein paar Kartoffeln. Wer weiß es? Erntedank, genau. Wir wollen heute einen Erntedankgottesdienst feiern. Wir wollen also Gott danken dafür, was er uns Gutes gibt. Meine Frage an euch, findet ihr den Begriff Erntedankgottesdienst eigentlich noch zeitgemäß? Ich meine, womit verdienen wir unser Geld? Viele von uns sind in der chemischen Industrie, manche arbeiten in der Stadtverwaltung, Schulen oder Kindergarten. Wer von euch arbeitet eigentlich noch in der Landwirtschaft? Sollten wir es nicht eher Gehaltsdankgottesdienst nennen? Was meint ihr? Sind wir eigentlich nur auf die Landwirtschaft angewiesen? Sind wir, genau. Und zwar, woher kommt denn das Essen auf unserem Teller? Ja, das ist die Landwirtschaft und die Ernten, die jedes Jahr in Deutschland und auch außerhalb von Deutschland eingebracht werden, das ist das, was uns jeden Tag das Überleben sichert. Und dafür wollen wir danken. Damit wir uns diese Sachen aber leisten können, braucht ja jeder von uns Finanzen. Wir brauchen alle ein bisschen Geld. Und das wird der zentrale Punkt meiner Predigt sein. Was hat sich Gott eigentlich dabei gedacht, als er uns Finanzen gegeben hat? Das ist ein wichtiges Thema in der Bibel. Es gibt Theologen, die haben mal nachgezählt und sind auf ungefähr 2200 Stellen in der Bibel gekommen, die irgendwie mit dem Thema Geld zu tun haben. Ich habe es jetzt nicht nachgezählt, aber das zeigt, dass es ein unglaublich wichtiges Thema ist. Und ich möchte einsteigen mit einem Vers. Matthäus 6,24. Wenn ihr Bibeln dabei habt, lest ruhig mit. Hier spricht Jesus in der Bergpredigt. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ich finde diesen Vers herausfordernd, weil hier fordert uns Jesus dazu auf, eine Entscheidung für oder gegen Gott zu treffen. Hast du schon mal eine Entscheidung für Gott getroffen? Und was hat dir diese Entscheidung für Folgen? Und ich finde, das ist eine wichtige Frage, weil normalerweise ist es doch so, wenn wir eine Entscheidung treffen, dann hat doch diese Entscheidung auch normalerweise immer irgendwelche Folgen. Wenn ich mich dazu entscheide, Arzt zu werden, dann werde ich mich doch für einen Studienplatz für Medizin bewerben, mich einschreiben und Medizin studieren. Und wenn ich in Urlaub fahren möchte, zum Beispiel nach Frankreich, dann werde ich doch vielleicht ein Ferienhaus buchen oder einen Platz auf dem Campingplatz, meine Sachen packen, mich ins Auto setzen und nach Frankreich fahren. Oder, was ich besonders gerne mache beim Frühstück, ich entscheide mich dazu, ein Nutella-Brötchen zu essen. Dann nehme ich mir ein Brötchen, schneide es auf, nehme das Nutella-Glas und mache richtig schön dick Nutella drauf und esse es. Das heißt, jede Entscheidung, die wir treffen, hat doch normalerweise irgendwelche Folgen. Sonst bringt es ja nichts, wenn wir eine Entscheidung treffen. Als du dich für Gott entschieden hast, was hatte diese Entscheidung für Folgen gehabt? Und hat diese Entscheidung vielleicht auch Folgen in Bezug darauf gehabt, wie du mit deinen Finanzen umgehst? Stell dir mal diese Frage und vielleicht trägt dich diese Predigt dazu an, vielleicht ein bisschen genauer über dieses Thema nachzudenken. Jesus möchte, dass wir eine Entscheidung treffen. Und eine Person, die mit Jesus konfrontiert wurde, von der lesen wir in Markus 10. Da geht es nämlich um einen reichen Mann, der kommt zu Jesus. Markus 10, Vers 17. Und als er auf dem Weg hinaus lief, lief einer zu Jesus, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Du sollst nicht rauben. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Der Mann aber antwortete und sprach: Meister, das alles habe ich getan von meiner Jugend an. Ich denke, wenn wir heute mal in die Stadt gehen würden und irgendeine Person ansprechen würden und fragen würden: Hast du denn diese Gebote gehalten, die Jesus hier aufzählt? Und ich denke, eine ganze Menge Leute würden sagen: Ja, habe ich. An der Seite, denke ich, ist gar nicht das Problem. Das ist auch gar nicht, worauf Jesus hinaus wollte. Was wir hier sehen, ist ein Mensch, der vielleicht in der Gesellschaft sich anständig verhält, der keinen ausschweifenden Lebensstil hat, sich an Regeln hält, aber der trotzdem diese Sehnsucht nach dem ewigen Leben hat. Und der geht zu der einzig richtigen Adresse, um diese Antwort zu bekommen, wo er denn das ewige Leben herbekommt. Zu Jesus. Aber dann lesen wir weiter. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Der Mann aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Warum fordert Jesus diesen Mann auf, sein Geld oder seinen gesamten Besitz zu verkaufen und den Erlös den Armen zu geben? Liegt es vielleicht daran, dass Jesus die Armen so besonders wichtig sind? Das ist sicherlich ein Aspekt, der damit reinspielt. Aber der ganz zentrale Aspekt, den lesen wir in Vers 21. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb. Jesus blickte diesen Mann mit Liebe an. Er hat nicht mit Liebe auf die Armen geguckt, die vielleicht drumherum standen, die er vielleicht gesehen hat, sondern auf diesen Mann. Es ging Jesus um diesen Mann. Und warum wollte er, dass dieser Mann sein ganzes Hab und Gut verkauft? Und es steht sehr, die Antwort dazu, die steht sehr, in sehr im Zusammenhang zu dem Vers, den wir eben gelesen haben. Man kann nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Du kannst nicht Gott und dem Geld dienen. Und dieser Mann, dem war das vorher wahrscheinlich nicht bewusst. Und diese Antwort, die hat ihn wohl sehr, sehr stark getroffen. Dass er wusste, okay, er muss jetzt hier eine ganz, ganz klare Entscheidung treffen. Für oder gegen Gott. Jesus sagt im Prinzip: Wenn du mir nachfolgen möchtest, dann musst du mir vertrauen. Und nichts anderem. Du musst mir vertrauen. Und deine komplette Sicherheit musst du in mich setzen. Reiße deine Zelte ab und lass dir keine Hintertür offen. Lass dir keinen Notausgang offen, weil du darfst mir vertrauen. Wenn du mit mir lebst, dann werde ich dich versorgen. Verlass die Sicherheit dieser Welt. Hör nicht darauf, was dir die Banker sagen. Hör nicht darauf, was Leute über deinen Status sagen, wie wichtig der sei, sondern folge mir nach und hör darauf, was ich dir zu sagen habe. Vertrau mir, weil ich kann dich versorgen. Das ist im Prinzip das, was Jesus hier sagt. Bist du bereit, Jesus so zu vertrauen? Bist du bereit, Jesus zu vertrauen, dass er wirklich jeden Mangel von dir ausfüllen kann? Wenn mich das einer gefragt hätte, hätte ich gesagt, ja klar, kein Problem. Aber Gott arbeitet manchmal ganz interessant. Während der Vorbereitung zu dieser Predigt habe ich 3 Rechnungen bekommen, alle mehr oder weniger unerwartet, über knapp 500 Euro. Wie die meisten von euch wissen, werde auch ich demnächst heiraten. Nächstes Jahr ist es soweit. Und ich versuche jetzt möglichst viel zu sparen für die Hochzeit. Und wenn man dann 1500 Euro für irgendwas ausgeben muss, was man vorher nicht einkalkuliert hat, dann haut es ganz schön ins Budget rein. Und ich habe angefangen, mir Sorgen zu machen. Und habe mir gedacht, wie soll ich mir diese Hochzeit leisten? Wie soll ich diese Lücke auffüllen? Das funktioniert doch nicht. Und dann ist mir eigentlich dieser Gedanke gekommen. Ich habe gedacht, Mensch Lukas, du bereitest doch gerade eine Predigt vor und erzählst deinen Leuten, vertraut auf Gott. Vertraust du eigentlich auf Gott? Und das war für mich ein ganz, ganz wertvolles, Erlebnis, weil ich da einfach gemerkt habe, okay, nicht nur ihr müsst eine Entscheidung treffen, sondern auch ich. Und ich konnte diese Entscheidung treffen, weil mir Gott ein Versprechen gegeben hat in Matthäus 6, 24. Entschuldigung, Matthäus 6, 31 bis 34. Darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken? Oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Ich muss mich nicht darum sorgen, was am 30. Mai passiert. Gott wird dafür sorgen. Gott wird dafür sorgen, dass ich genug Geld habe oder genug Leute sich investieren, damit es eine tolle Hochzeit wird. Das ist das Versprechen, was ich persönlich für mich herausgenommen habe. Unter der Bedingung, dass ich nach dem Reich Gottes trachte. Für mich ist das die Aussage hier. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und das möchte ich dir auch mit auf den Weg geben. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Frag dich, welchen Weg hat Gott für dich eigentlich vorgesehen? Was ist Gottes Wille für dein Leben? Und dann brauchst du dir keine Sorgen mehr darum zu machen, was du essen sollst. Das ist ein Versprechen, was Gott uns gibt. Und Gott hält seine Versprechen. Und wenn du es nicht glaubst, dann gibt es eine gute Möglichkeit, das rauszufinden. Die braucht aber eine ganze Menge Mut. Probier es aus. Probier es aus, einfach mal die wenige Gedanken über das Geld zu machen und viel mehr Gedanken darüber, was Gott eigentlich heute mit deinem Leben vorhat. Eine Sache ist mir ganz besonders wichtig geworden, wo ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe. Wenn Gott über Geld redet, geht es ihm eigentlich überhaupt nicht ums Geld. Wenn Gott über Geld redet, dann geht es ihm um unser Herz. Er möchte uns klar machen, dass wir unser Herz entweder ans Geld oder an Gott hängen können. Und er möchte uns dazu auffordern, unser Herz an Gott zu hängen. In Matthäus 6, 19 bis 21, da lesen wir: Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Dazu habe ich gerade gestern eine schöne, frische Erfahrung gemacht. Während ich die Predigt vorbereitet habe, hat mich ein Freund angerufen und ich habe gedacht, jetzt gehe ich mal kurz raus, schnapp ein bisschen frische Luft und rede kurz mit ihm und gehe so die Straße entlang, sehe so, wie mein Auto ganz schief auf dem Bürgersteig steht und ich habe gedacht, sag mal, hast du total besoffen gestern Nacht geparkt? Und da dachte ich, da gehe ich mal vorne, da hängt bestimmt schon ein Strafzettel dran. Nein, es war kein Strafzettel dran, es hing ein anderer Zettel dran. Und auf dem Zettel stand nämlich drauf, wer denn nämlich diesen großen Sachschaden auf meiner Motorhaube verursacht hat. Da ist nämlich der Bäcker beim Ausfahren der Brötchen gestern Nacht mit, ich schätze mal, 50, 60 Sachen reingerast, nachdem er einer Katze ausweichen wollte. Gut, es ist ein Golf, es ist jetzt nicht mein größter Schatz, aber ich habe gemerkt, wenn man sein Herz nicht zu sehr an diese Sachen, an diese Dinge hängt, dann kann man auch das locker nehmen, auch mit ein bisschen Humor, weil dafür gibt es ja Versicherungen. Und war auch für mich eine interessante Erfahrung, auch vom Timing her. Gott ist da manchmal, hat da manchmal interessante Wege. Was möchte Gott für uns erreichen? Ich glaube, dass Gott eine finanzielle Befreiung für uns erreichen möchte. Was heißt finanzielle Befreiung? Was ist finanzielle Freiheit? Es gibt eine finanzielle Freiheit, die einem die Welt vorgibt. Ich nenne sie mal das Dagobert-Duck-Prinzip. Sammel so viel Geld an, dass du dir keine Sorgen mehr drüber machen musst. Ich denke, wir alle kennen den Kerl hier. Das ist der reichste Bürger von Entenhausen. Der hat einen riesigen Geldspeicher. Aber hat er finanzielle Freiheit? Ich würde sagen, nein. Weil Dagobert Duck ist ein Mensch, der sich den ganzen Tag Gedanken darüber macht, was eigentlich mit seinem Geld passiert. Ist es sicher? Gibt es Diebe, die vielleicht reinkommen können, die es mir stehlen können? Gibt es vielleicht irgendwo eine Geschäftsidee, wo ich noch mehr Geld bekommen kann? Das ist keine finanzielle Freiheit. Ich glaube, dass wir, wenn wir nach dem Standard der Welt leben, keine finanzielle Freiheit so richtig erreichen können. Oder nur die wenigsten von uns können das. Weil das Geld wird uns immer so einnehmen und die Gedanken ans Geld werden uns immer so beschäftigen. Als ich im Studium war, ich war in der glücklichen Lage, ein Dualstudium zu machen. Das heißt, ich habe zwischendrin auch immer eine Ausbildungsvergütung bekommen. Und es ist jetzt, sage ich mal, gerade so genug zum Leben. Aber ich habe mich da relativ frei gefühlt, finanziell. Weil ich einfach wusste, okay, das, was ich brauche, das kann ich mir leisten. Und das, was ich mir nicht leisten kann, naja, das kommt dann eben später. Interessant wurde es dann, als ich mein erstes richtiges Gehalt bekommen habe. Als dann mal ein vierstelliger Betrag aufs Konto überwiesen wurde. Da habe ich eigentlich erst angefangen, mir auch Sorgen zu machen. Mensch, reicht das überhaupt zum Leben? Ich habe mir dann eine etwas teurere Wohnung gemietet und habe auch gemerkt, Mensch, irgendwie wird es ja doch immer wieder eng und reicht es und passt es überhaupt? Da habe ich gemerkt, dass man mit mehr Geld nicht unbedingt finanziell freier wird. Was möchte Gott für uns? Wenn Gott finanzielle Freiheit für uns erreichen möchte, dann möchte er erreichen, dass wir ihm vertrauen. Und zwar, dass wir ihm vertrauen, dass er jeden Mangel von uns ausfüllen kann. Dass er uns alles geben kann, was wir brauchen und auch darüber hinaus. Um finanzielle Freiheit zu erreichen, müssen wir Gott über unsere Finanzen herrschen lassen. Ich möchte euch das mal praktisch zeigen, was damit auch zusammenhängt. Ich brauche mal bitte 50 Euro von jemandem. Tabea, dankeschön. Super. Nur, dass wir uns hier nicht missverstehen. Das ist jetzt nicht ausgeliehen. Ja, ich behalte das Geld. Ja, ich behalte das Geld. Wer von euch fragt sich jetzt, wie jetzt eigentlich die Tabea dazu kommt, mir hier Geld zu geben? Genau. Tabea, was arbeitest du? Bist du Manager? Hast du ein großes Einkommen? Nee, ne? Du gehst, genau. Die Tabea ist doch eigentlich nicht in der Situation, um einfach mal einem Prediger so ganz spontan lockerflockig 50 Euro aus der Tasche zu schütteln. Wieso hat sie es trotzdem gemacht? Ich möchte es euch sagen. Ich bin vorm Gottesdienst zur Tabea gegangen und habe sie gebeten, diese 50 Euro für mich aufzubewahren. Und wenn ich darum bitte, sie mir zu geben. Tabea ist jetzt ein zuverlässiger Mensch. Was hätte sie machen können mit den 50 Euro? Du hättest einfach dich in die Straßenbahn setzen können, wärst in die Stadt gefahren, hättest eine Freundin angerufen, wärst vielleicht Eis essen gegangen, ins Kino gegangen und wärst vielleicht noch ein bisschen shoppen gegangen. Hätte sie machen können. Aber Tabea wusste, okay, der Lukas hat mir dieses Geld für einen ganz bestimmten Zweck gegeben. Nämlich, dass es ihm wiedergebe, wenn er mich darum bittet. Und sie war treu und hat genau das gemacht, worum ich sie gebeten habe. Sie hat diesen Zweck, wofür ich ihr dieses Geld zur Verfügung gestellt habe, ganz genau ausgeführt. Vielen Dank, Tabea. Ich denke, das ist ein Applaus wert. Das Geld, was du auf dem Konto hast und was du im Portemonnaie hast, wem gehört das eigentlich? Genau genommen gehört das Geld Gott. Auch diese 50 Euro hier, die gehören genau genommen Gott und nicht mir. Weißt du, warum Gott dir dein Geld gegeben hat? Weißt du, warum du, ich weiß nicht, wie viel Geld du auf dem Konto hast, aber weißt du, wofür du es auf dem Konto hast? Hast du eigentlich mal Gott gefragt? Das ist, denke ich, für mich Punkt Nummer eins, wenn es um finanzielle Freiheit geht. Werde dir bewusst, dass dein Geld genau genommen Gott gehört. Und wenn du Gott als Herr über dein Leben erklärst, dann erkläre ihn auch zum Herr über deine Finanzen. Frage Gott, was du mit deinem Geld machen sollst. Vielleicht hat dir das Geld gegeben, damit du es an bedürftige Menschen weitergibst. Vielleicht bist du nur eine Art Mittler für das Geld. Vielleicht hat es dir aber auch gegeben, um zu sagen, kauf dir was Schönes damit. Es ist in Ordnung für mich. Ich freue mich darüber, wenn du dir ein schönes Auto gönnst. Kann auch sein, dass Gott dir das sagt. Aber frage ihn, um dir da sicher zu sein, wofür du das Geld zur Verfügung hast. Es kann auch sein, dass es dir genauso geht wie diesem reichen Mann. Dass dir Gott sagt, verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen. Wärst du bereit dazu, das zu machen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob ich bereit dazu wäre. Aber ich möchte darum beten, dass ich diese Bereitschaft bekomme, wenn Gott mich eines Tages darum bitten wird. Sei dankbar für das, was du hast. Sei dankbar. Keiner von euch ist bisher verhungert. Ihr sitzt alle noch hier. Ja? Und ich weiß, es gibt manche Menschen hier in der Gemeinde, die haben mehr Geld, manche weniger. Aber sei dankbar für das, was du hast. Weil es hat dir Gott gegeben. Weil er dich versorgen möchte. Gib regelmäßig. Wie kann das aussehen? Im Alten Testament lesen wir davon, dass die Bewohner Israels dazu aufgefordert wurden, 10% von allem, was sie verdient haben, auch an den Tempel zu geben. Sie sollten 10% von allem, was sie verdient haben, im Prinzip Gott zur Verfügung stellen. Das ist eine Anweisung Gottes gewesen, ein Gebot Gottes, ein Gesetz Gottes, was die Menschen damals befolgen mussten. Und ich glaube, in Malachi 3 lesen wir auch eine Verheißung darüber, dass wenn die Menschen das machen, dass Gott sie übernatürlich segnen wird. Welche Rolle spielt der Zehnte heute noch für uns als Christen, die das Neue Testament, den Neuen Bund als ihre Grundlage nehmen. Es gibt manche Menschen, die behaupten, der Zehnte, der spielt heute überhaupt keine Rolle mehr. Wir brauchen uns überhaupt nicht mehr dafür zu interessieren. Und dann gibt es andere Menschen, die sagen, naja, Jesus hat die Gesetze des Alten Testaments verschärft. Eigentlich sollten wir dann wesentlich mehr als den Zehnten geben. Gibt es verschiedene Aussagen zu. Ich persönlich bin der Meinung, dass der Zehnte für uns keine Anweisung mehr ist, die wir zu befolgen haben. Der Zehnte war ein Gesetz des Alten Testaments und der Zehnte gehört ins Alte Testament. Darum werde ich mich nicht hier vorne hinstellen und von euch verlangen, dass ihr genau nachrechnet, was ist euer Bruttoeinkommen und dann 10% davon jeden Monat an die Gemeinde überweist. Aber ich möchte es euch aufs Herz legen, vielleicht drüber nachzudenken, das zu tun. Es ist eine Empfehlung von mir, das zu machen, wozu ihr überhaupt nicht verpflichtet seid, das auch zu tun. Warum glaube ich, dass der Zehnte trotzdem auch heute noch eine gute Sache ist? Wir lernen dadurch, uns ein Stück weit von dem zu trennen, was wir auf dem Konto haben. Wir lernen dadurch, ein Stück weit einen Teil unserer Finanzen an Gott abzugeben. Und man kann es vielleicht so sagen, dass wir bewusst eine kleine Lücke in unser Budget reißen. Und je nachdem, wie groß dein Einkommen ist, kann diese Lücke größer oder kleiner sein. Ja? Und ich sag mal, eine Familie, wo Mutter und Vater arbeiten, ich sage jetzt mal ein Bruttoeinkommen von 5.000, 6.000, das ist schon mal eine kleine Wohnung, die da jeden Monat rausgeht. Ja? Das ist eine Lücke, die man sich damit ins Budget reißt. Aber ich glaube, dass auch wenn diese Anweisung, dieser Befehl Gottes heute nicht mehr Gültigkeit hat, der Segen, den er darüber ausgesprochen hat, da glaube ich dran, dass der auch heute noch gilt. Wenn du deinen Zehnten gibst, dann drückst du damit Gott aus, okay, ich gebe einen Teil für deinen Zweck von dem, was ich habe, weg. Und ich vertraue dir, dass du diese Lücke auffüllst und zum Überlaufen bringst, vielleicht sogar. Was sollten wir dabei noch beachten beim Zehnten? Nehmen wir mal diese 50 Euro hier als Beispiel. Angenommen, das wäre jetzt dein Monatseinkommen. Der Zehnte davon wären 5 Euro. Aber welche dieser Scheine, ist das hier mein Zehnter oder ist das hier mein Zehnter? Oder sollte ich vielleicht diesen 10-Euro-Schein wechseln und davon 5-Euro-Schein als meinen Zehnten geben? Was ist davon mein Zehnter? Wenn du dein Gehalt bekommst, dann wirst du ja monatliche Ausgaben haben. Sagen wir zum Beispiel 20 Euro Steuern, 10 Euro Miete, 10 Euro fürs Essen, 5 Euro für Kleidung. Und am Ende bleiben 5 Euro übrig, am Ende des Monats, wenn du Glück hast, die du dann an das Reich Gottes spenden kannst. Das wäre dein Zehnter. Aber schauen wir uns doch mal 1. Mose an. Und zwar in 1. Mose 4, Vers 3. Wir lesen hier von Kain und Abel. Ich denke, die Geschichte, die kennen die meisten von uns. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Warum hat Gott nur das Opfer von Abel angeschaut, aber nicht das von Kain? Sie haben doch beide was geopfert. Was war an dem Opfer von Abel besser als an dem Opfer von Kain? Wer von euch hat diesen Text mal gelesen und sich diese Frage gestellt, weil ihm das nicht klar war? Ich habe es mir mal ganz deutlich gestellt. Und man musste mir helfen, damit ich drauf komme, was eigentlich der Unterschied ist. Wir lesen hier nämlich, und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe. Das lesen wir beim Kain nicht. Kain hat nur irgendeinen Teil an Gott gegeben. Aber Abel hat die Erstlinge seiner Schafe gegeben. Also wenn er ein Schaf hatte und dieses Schaf hat ein Baby bekommen, dann hat er das erste Baby, was dieses Schaf bekommen hat, Gott geopfert. Und er wusste dabei nicht, okay, war das jetzt das erste und das letzte Schaf, was dieses Schaf hier bekommt, oder bekommt es noch 10 weitere? Das war sein Erstling. Und damit hat er ein ganz großes Vertrauen in Gott gezeigt. Damit hat er gezeigt, dass er Gott vertraut, dass er dieses Opfer segnen wird. Und das lesen wir von Kain nicht. Und das ist hier der Unterschied zwischen den beiden. Ich denke, wie die Geschichte weitergeht, wissen die meisten von euch. Abel wurde gesegnet, Abel wurde leider auch getötet. Aber das soll euch nicht davon abhalten, Gott eure Erstlinge zu geben. Was ist dein Erstling, wenn du deinen Zehnten gibst? Wenn du dein Gehalt bekommst, gib zuerst deinen Zehnten, bevor du alle anderen Rechnungen überweist. Und vertraue Gott, dass er dafür sorgt, dass du genug für den Monat hast. Das, wenn du dich dazu entscheidest, oder wenn du das Gefühl hast, dass Gott auch dir das aufs Herz legt, deinen Zehnten zu geben, dann gib deinen Zehnten, bevor du alle anderen Rechnungen überweist. Mach einen Dauerauftrag, setz einen Dauerauftrag ein, wenn du ein regelmäßiges Einkommen hast, und dann vertraue Gott, dass er dich segnen wird. Ich mache das jetzt seit, ich sag mal 2-3 Jahren und kann euch nur sagen, ich bin gesegnet. Ich merke es, ich habe noch nie eine finanzielle Lücke gehabt, die Gott nicht schließen konnte. Ja, das ist ein ganz großer Segen, den ich euch ans Herz legen möchte. Aber nochmal, der Zehnte ist keine verpflichtende Anweisung für euch. Prüft es, ob das für euch dran ist. Eine Sache steht aber im Neuen Testament, was eine ganz klare Anweisung für uns ist. Das lesen wir in der Bibel. Zahle deine Steuern und zahle deinen Zoll. Da gibt es keine Ausnahmeparagraphen. Die einzigen Ausnahmeparagraphen, die darauf, in Bezug darauf gelten, die findest du in dem Steuerrecht, in dem Land, in dem du deine Steuern zu zahlen hast. Wenn du wissen möchtest, ob Gott dir irgendwelche Ausnahmeparagraphen gibt, dass du vielleicht deine Steuern nicht zahlen musst, dann guck nicht in die Bibel, sondern dann frag deinen Steuerberater. Ja? Und wenn du der Meinung bist, dass es aus irgendeinem Grund nicht gerechtfertigt ist, dass du für die Regierung, unter der du lebst, Steuern zahlst, obwohl du es eigentlich müsstest per Gesetz, dann muss ich dir sagen, das steht da nicht in der Bibel. In der Bibel steht das nicht, dass du deine Steuern unter bestimmten Voraussetzungen nicht zahlen musst. Wenn du der Meinung bist, dann mach das mit Gott aus. Und wenn Gott dir sagt, das ist in Ordnung, dann ist es auch in Ordnung. Ja? Aber ansonsten, solange du das von Gott nicht hast, dass es in Ordnung ist, gilt es für dich. Zahle deine Steuern. Das lesen wir in Römer 13. Und halte dich an die Gesetze deines Landes. Und auch das kann herausfordernd sein. Weil so eine kleine Steuerhinterziehung, die ist ja mal relativ schnell gemacht. Und wenn man jetzt nicht gerade der Präsident vom FC Bayern München ist, dann interessiert sich das Finanzamt auch nicht unbedingt dafür. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit aufzufliegen ist relativ gering. Aber auch da wurde ich mal herausgefordert. Das hier ist das erste Auto, was ich hatte. Ein dicker Benz, der vom Vater. Das war ein richtig schönes Auto. Der war aber da schon 15 Jahre alt und hatte 250.000 Kilometer auf der Nadel. Aber der ist noch gut gefahren. Aber die Mercedes-Fahrer unter euch, die kennen das vielleicht. Querlenker. Weiß nicht, wer von euch das schon mal hatte. Problem bei den Querlenkern. Das ist ein Teil ist immer von der Achse. Und wenn der kaputt ist, muss es gemacht werden, weil sonst kann es sein, dass man dann beim Überfahren eines Bahnübergangs einen Stockwerk tiefer sitzt, dass eben die Achse rausfliegt. Das heißt, das muss gemacht werden, wenn man sich sicher mit dem Auto unterwegs sicher fühlen möchte in dem Auto. So, ich war damals 18, 19 Jahre alt, Schüler, habe meine 40 Euro Taschengeld im Monat bekommen und bringe das Auto zur Werkstatt und frage, was kann man denn da machen? Der hat gesagt, ja, lassen Sie es mal stehen, ich rufe Sie nachher an und dann klären wir das. Und dann hat mir der Mechaniker mich später angerufen und gesagt, ja, ich habe es mir angeschaut, es ist, was ich befürchtet habe, die Querlenker. Ich habe es mal nachgerechnet, mit Ersatzteilen und Arbeitsstunden kommen wir auf ungefähr 900 Euro. Und wenn wir das Finanzamt nicht beglücken wollen, dann sind es 750 Euro. Das war immer noch eine ganze Menge Geld für mich, aber es wurde langsam interessant. 750 Euro anstatt 900 Euro. 150 Euro gespart. Warum eigentlich nicht? Erfährt doch keiner. Aber ich habe eigentlich sofort auch gemerkt, wie sich da mein Gewissen in mir geregt hat und gesagt hat, nee, Lukas, du bist zwar noch relativ jung im Glauben, ja, aber diese Bibelstelle, die kennst du schon. Du sollst deine Steuern zahlen. Und das war für mich in dem Moment auch die Prüfung, mich dafür zu entscheiden, den einfachen Weg zu gehen oder Gottes Weg. Gottes Weg, der vielleicht manchmal ein bisschen wehtut, der vielleicht nicht ganz so einfach ist. Gut, Ende vom Lied war, kurze Zeit später gab es die Abwrackprämie. Und da hat mein Vater dann gesagt, so jetzt reicht's, das Auto kommt weg. Also bei dem Auto sind jetzt nicht nur noch die Querlenker kaputt, da ist eine ganze Menge anderes jetzt kaputt. Ja, das war mein erstes Auto. Aber da tut sich doch die Frage auf, und das ist jetzt so der letzte Aspekt, bevor ich zum Schluss der Predigt komme. Darf man als Christ überhaupt Mercedes fahren? Darf man BMW fahren oder vielleicht sogar Porsche? Also ich weiß, dass ich hier keiner in der Gemeinde jetzt angesprochen fühlen muss. Wir kommen alle nur mit Fahrrad und öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich möchte die Frage aber trotzdem ansprechen. Ich kann mich nicht hier oben hinstellen und dir sagen, was für ein Auto du fahren sollst. Ja? Das steht mir nicht zu, weil worum es geht, ist dein Herz. Schau in dein Herz und schau, welche Priorität hat das Auto, was du fährst, in deinem Herzen. Und wenn du ganz bewusst sagen kannst, ja, das Reich Gottes hat für mich die oberste Priorität und ich weiß, dass Gott mir dieses Auto zur Verfügung gestellt hat, weil er mich damit segnen möchte, dann möchte ich dich beglückwünschen und freue mich für dich, wenn du einen schönen Porsche fährst oder Mercedes oder was auch immer für ein schönes Auto und hab dann noch eine gute Fahrt damit. Aber es kann sein, dass eines Tages Gott kommt und sagt, so jetzt reicht's, jetzt steigst du mal um auf ein Polo. Kann passieren, ja. Möchte ich nur sagen, nur wenn dir Gott einmal eine Sache gibt, heißt es nicht, dass er irgendwann auch sagt, jetzt ist es Zeit, dass du mal was anderes bekommst. Ja? Weil auch wenn du vielleicht heute sagen kannst, ja, mein Herz hängt nicht an meinem Auto. Und auch wenn du das ganz ehrlich und offen sagen kannst, kann sich das vielleicht im nächsten Jahr oder in 2 Jahren ändern. Wenn sich deine Prioritäten vielleicht verschoben haben, ohne dass du es merkst. Darum ist mein letzter Punkt. Wo steht dein Herz? Wo steht dein Herz? Und das möchte ich dir wirklich mitgeben, dass du, wenn du nach Hause gehst, dir wirklich mal diese Frage stellst. Egal, ob du jetzt viel Geld hast oder wenig Geld. Wie viele Gedanken machst du dir eigentlich übers Geld? Weil auch wenn du wenig Geld hast, machst du dir natürlich viele Gedanken ums Geld. Und wenn du viel Geld hast, machst du dir auch Gedanken übers Geld. Ja? Wo steht dein Herz in Bezug auf dein Geld? Prüfe das, lade Gott dazu ein. Und wenn du noch Fragen zu der Predigt hast, zu dem Thema, dann komm gerne auf mich zu. Da können wir gerne mal drüber diskutieren. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und möchte jetzt gerne noch kurz beten. Lieber Vater, ich möchte so danken, dass du ganz klare Worte für uns hast, Herr. Und Vater, ich möchte dir danken, dass du uns segnen möchtest, Herr, und dass du das verheißen hast, Herr, dass du uns versorgen möchtest und dass du jeden Mangel, den wir haben, ausfüllen möchtest, Herr. Vater, ich danke dir, dass wir in so einem reichen Land leben und dass du uns versorgst, Herr, und dass wir allein schon aufgrund der wirtschaftlichen Situation keine großen Sorgen haben müssen, Herr. Aber gerade deswegen bitte ich dich, Herr, dass du in unser Herz kommst und dort uns zeigst, Herr, ob unser Herz eigentlich noch richtig justiert ist, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du auch mir zeigst, Herr, wem ich eigentlich nachfolge. Ob ich wirklich dir nachfolge oder ob ich dem Geld nachfolge. Herr, verändere unsere Herzen und lass uns immer wieder spüren, dass der echte Segen wirklich aus deiner Hand kommt. Amen.